Kollagen, das Wundermittel für unsere Haut, die Gelenke und das Älterwerden. Aber ist das wissenschaftlich belegt? Wofür braucht der Körper Kollagen eigentlich? Und was kann unsere Ernährung realistisch leisten? Kollagen in der Küche. Darum geht's jetzt bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hallo und herzlich willkommen zu Iss, Ernährungswissen mit Biss. Ich bin Achim Sam, Ernährungswissenschaftler.
Und ich bin Antonina Müller, Spitzenköchin. Kollagen ist eigentlich nichts Neues. Also in der Küche begegnet uns das echt schon Ewigkeiten. Nur nennen wir das irgendwie oft anders.
Stimmt. Und gleichzeitig gibt es kaum ein Thema, bei dem Erwartungen und Realität so weit auseinandergehen. Deshalb schauen wir uns heute ganz nüchtern mal an, was Kollagen wirklich kann. Ab wann es weniger wird und ob Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, überhaupt nötig sind und was sie können und taugen.
Und wir übersetzen das Ganze mal in die Küche. Also, wie kann man mit dem ganzen Wissen kochen? Und natürlich haben wir auch wieder ein Rezept dabei, das genau zeigt, wie man das Thema sinnvoll umsetzt. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Jetzt gibt's eine Extraportion Ernährungswissen von Achim.
Ja, bevor ich jetzt anfange, quasi das ganze Wissensthema über Kollagen da mich auszumehren, vielleicht einmal, warum wir und wie wir da überhaupt drauf gekommen sind. Das Thema ist nämlich eigentlich heute meiner Schwiegermutter Edeltraut zu verdanken, die im vergangenen Jahr, also um es genau zu sagen, am 5. November letzten Jahres hat sie begonnen, Kollagen einzunehmen.
So, also aber zwei, nicht wegen uns.
Die hat das nicht wegen uns, sondern wegen Gelenke und Arthrose, Knubbelfinger, wie sie sagt und so. Und seitdem löst sie sich zwei Teelöffel im Kaffee auf.
Okay.
Und ich habe recherchiert, das kann man tatsächlich machen. Es hat auch keinen Einfluss auf die Bioverfügbarkeit von Kollagen.
Also ehrlich?
Kann man im Kaffee tatsächlich auflösen. Es löst sich auch recht gut. Also Es spielt keine Rolle, ob ich es jetzt im Wasser auflöse. Und seitdem ist bei ihr, so wie sie das sagt, alles besser geworden.
Aber auch laut dir oder nur laut?
Laut ihr. Aber das hat mich natürlich neugierig gemacht, weil ich wissen wollte, was kann Kollagen tatsächlich, wie ist die Studiensituation, und bin da mal etwas tiefer abgetaucht. Aber bei ihr ist alles besser geworden. Also die Knubbel in den Fingern und Arthrose und Gelenkschmerzen und
Fingernägel, Haare.
Ich weiß, es ist alles Fingernägel, alles. Haare, Hautbild, sie hat keine Falten mehr.
Guck.
Natürlich hat sie noch ein paar, aber so ein bisschen muss ich meiner Schwiegermutter jetzt auch noch schmeicheln. So, das liegt nicht nur am Kollagen, lieber Edeltraut. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir steigen da mal etwas tiefer in das Thema Kollagen ein. Braucht man überhaupt Nahrungsergänzungsmittel? Kann man das nicht sogar mit dem Erfolgsrezept lösen? Und ich denke, wir haben die Lösung gefunden.
Denke ich auch.
Es gibt ein paar leckere Gummibärchen, ne?
Richtig gut. Ganz einfach
gemacht. Und Vitamin C, dass man auch eine gute Verfügbarkeit hat. Warum das so ist, erzähle ich euch gleich. Also das ist so eine kleine Intro-Geschichte. Und es sind ja auch viele so im Umfeld, die Kollagen einnehmen. Und ich habe das immer so ein bisschen abgetan, muss ich sagen. Und seitdem ich jetzt da mal so tief eingestiegen bin in die Thematik, muss ich sagen, boah, vielleicht in Zukunft achte ich da auch ein bisschen mehr drauf oder gegebenenfalls mit dem einen oder anderen Supplement.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Meine erste und wichtigste Frage: Was ist Kollagen eigentlich? So, ich glaube mal, das ist so der Starter.
Grundfrage. Ja. Also wenn wir über Kollagen sprechen, dann reden wir im Grunde über einen Baustoff, der unserem Körper die Form gibt. Mhm. Also die Strukturen, die Form. Wissenschaftlich ist Kollagen ein Strukturprotein, und zwar das Wichtigste. In der Literatur wird es als das häufigste Protein im menschlichen Körper beschrieben. Grob in der Größenordnung von etwa einem Drittel des gesamten Körpereiweißes, also Proteinanteils. Außerdem ist es der zentrale Bestandteil der extrazellulären Matrix, also des Gewebenetzwerks außerhalb der Zellen, also das Gewebe zusammenhält, organisiert und mechanisch belastbar macht.
Okay.
Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie beim Hausbau. Also die Zellen sind eher die Bewohner und Spezialisten, aber Kollagen ist das Tragwerk. Also Balken, Streben, die Grundstruktur, das, ja, wie man so schön sagt, im Baugewerbe, das Armierungsgeflecht im Beton. Und ohne dieses Gerüst hätten wir zwar Material im Körper, aber viel weniger Stabilität. Und genau deshalb steckt Kollagen in Haut, Sehnen, Bändern, Knorpel, Knochen, Blutgefäßen und im gesamten Bindegewebe. Also überall dort, wo Gewebe Zug, Last aushalten muss, Form behalten und Belastung abfedern muss, da ist Kollagen wichtig und entscheidend. wissenschaftliche Übersichtsarbeiten, also die sogenannten Reviews, beschreiben genau diese Funktion, also dass Kollagenfasern geben Geweben Zugfestigkeit, halten bei der Gewebsorganisation, sind sie wichtig und beeinflussen sogar, wie Zellen haften und sich bewegen. Praktisch heißt das, Kollagen ist nicht dafür da, schnell Energie zu liefern, wie ein Kohlenhydrat, sondern dafür, dass unser Gewebe unter Belastung nicht ausleiert.
Wie bei einer Schwangerschaft.
Ja, es gibt etwas nach, aber dass es nicht, dass das Seil auch hält. Mhm. So, darauf ist es ausgelegt. Ein gutes Bild ist vielleicht so ein, oder ein Kletter- oder ein Bungee-Seil. Mhm. Also es darf nicht starr sein, wie so eine Eisenstange. Also ein Stahlseil wäre da nichts, sondern es muss Zug aushalten und zuverlässig bleiben. Ne? Mhm. Also ein Bungee-Seil gibt hier auch nach und ist elastisch und ähnlich wie das Bindegewebe. Und jetzt kommt der eigentlich ernährungswissenschaftlich wichtige Teil. Unser Körper baut Kollagen selbst, aber dafür braucht er eben passende Bausteine und Kofaktoren.
Ich kann das selber produzieren.
Du musst es sogar.
Ach, guck.
Aber da kommen wir gleich noch zu.
Entschuldigung, okay.
Besonders relevant ist da Vitamin C als Bestandteil, weil es für die Kollagenbiosynthese notwendig ist, also essentiell. Mhm. Oder anders gesagt, Kollagen ist das Gerüst, aber Vitamin C ist eben mitentscheidend dafür, dass die Baustelle überhaupt sauber arbeiten kann. Mhm. Deshalb hast du ja so schön in deinem Rezept zum Schluss auch noch Acerola, ne, als Vitamin C-Geber damit eingebaut, dass es auch besonders gut wirkt. Und dass wir da auch was mit anfangen können. Also unterm Strich ist Kollagen viel mehr als ein Beauty-Begriff aus dem Drogerieregal oder ein Modebegriff. Es ist ein zentrales Strukturprotein, das Haut straff hält, Sehnen und Bändern belastbar macht, Knorpel stabilisiert, Knochen als organisches Grundgerüst mit aufbaut und Blutgefäße mechanisch Integrität gibt. Also es ist wirklich ein ganz wichtiges Baumaterial, die tragende Substanz eigentlich.
Ja, für unseren
Körperhauses.
Ja. Also du hast ja gesagt, wir können es also selber herstellen, ne? Unser Körper kann das selber machen, aber müssen wir dann irgendwie, es gibt ja wirklich Kollagen mit Supplements oder dass man mit der Nahrung das nochmal zu sich nimmt, aber was sagst du, müssen wir das zu uns nehmen?
Also ganz klare Antwort, wie gesagt, Kollagen ist kein essentieller Nährstoff, also unser Körper kann es grundsätzlich selbst herstellen. Okay. Essentiell heißt in der Ernährungswissenschaft, das muss zwingend über die Nahrung kommen, weil der Körper es nicht selbst bilden kann. Also Omega-3 beispielsweise, Omega-6, die Fettsäuren gehören dazu, die sind essentiell. Für Kollagen als Ganzes gilt es nicht, der Körper baute sich selbst zusammen. Vereinfacht gesagt ist, es ist wie so eine eigene Werkstatt, die aus angelieferten Rohstoffen ihr Trägermaterial, ihr Tragmaterial selber produziert. Und diese Rohstoffe sind vor allem Aminosäuren, also Eiweißbestandteile, also Protein besteht aus Aminosäuren, das sind die einzelnen Sequenzen. Besonders wichtig sind dabei Glycin und Prolin und beide kann der Körper normalerweise selbst bilden, also nach Situation, aber auch als bedingt essentiell diskutiert, also als Bausteine, die unter Stress, Krankheit oder sehr hoher körperlicher Belastung knapp werden können. Das schon und deshalb eben bedingt oder semi-essentiell. Also in Bildern gesprochen hier wieder, der Körper hat zwar eine eigene Ziegelproduktion, wenn man das so will, aber wenn gleichzeitig renoviert, angebaut und repariert wird, dann kann der Bedarf schneller steigen, als die Produktion da mithalten und standhalten kann. Mhm. Entscheidend ist deshalb nicht nur irgendein Kollagenprodukt, sondern vor allem ist insgesamt genug Protein-Eiweiß da, damit die Werkstatt überhaupt Material hat.
Also das ist die Frage so eigentlich an sich, ne?
Genau. Ja. Und der eigentliche Schlüssel für die Kollagenbildung ist dann noch Vitamin C, wie ich es eben schon gesagt habe. Und es ist kein Wellnesssatz, sondern pure Biochemie. Vitamin C ist notwendiger Kofaktor für Enzyme, die Kollagen überhaupt erst korrekt fertig bauen. Unter anderem für Prolyl- und Lysylhydroxylasen. Das sind Hilfsenzyme der Kollagenproduktion, also so etwas wie die Feinmechaniker oder Nachbearbeitungsenzyme beim Kollagenbau. Die sind, wie das feine Werkzeug sozusagen.
Die sehr schweren Namen haben.
Haben einen schweren Namen, aber ich habe es gerade über die Lippen
also
gekriegt.
Also richtig gut hast du das rausgekriegt, das muss ich mal also sagen hier.
Ohne diese Schritte entsteht kein belastbares Kollagen. Mhm. Also belastbar ist, dass es eben nachgibt, ne, so Bungee-Seil vielleicht im Kopf haben, in normaler beziehungsweise ordentlicher Qualität. Man kann sich das so vorstellen wie beim Gerüstbau. Du hast Stangen und Schrauben, aber ohne das richtige Werkzeug werden die Verbindungen einfach nicht stabil. Man kriegt es auch nicht zusammen. Wie wichtig das ist, das zeigt eigentlich so ein historisches Lehrbuchbeispiel der Ernährungsmedizin. Das ist der Skorbut, ne, wie ich das schon gesagt habe, also eine Seemannskrankheit. Zu wenig Vitamin C, also ein schwerer Vitamin C-Mangel. Da ist die Kollagensynthese gestört, also Bindegewebe wird schwach, Wundheilung wird schlechter, kleine Blutgefäße werden fragil, können reißen, da ja die typischen Symptome Zahnfleischbluten, Hautblutungen, grundsätzlich eine schlechte Wundheilung,
okay.
Kann damit zusammenhängen. Aber wie gesagt, Skorbut, das gibt's heute, das ist eigentlich zum Glück ausgestorben, weil Ascorbinsäure, Vitamin C auch viel angereichert ist, ein Lebensmittel, da haben wir eigentlich kaum mehr Mangel, wir kriegen viele Südfrüchte hier und. Aber das ist im Grunde der eindrucksvollste Beweis dafür, dass Kollagen nicht einfach nur da ist, sondern ständig korrekt hergestellt und gewartet werden muss und dass Ernährung dabei direkt mitspielt. Mhm. Für den Alltag heißt das ganz praktisch, du musst Kollagen jetzt nicht zwingend essen, damit dein Körper Kollagen hat. Wichtig ist, dass die Produktionsbedingungen stimmen. Das ist entscheidend. Also eine insgesamt eiweißreiche, proteinreiche, ausgewogene Ernährung, ausreichend Vitamin C. Ein simples Praxisbeispiel wäre jetzt, ne, wenn man ein Frühstück hat mit Joghurt oder Skyr, Obst oder also für die Vitamin C-Versorgung oder Mittagessen mit Hülsenfrüchten plus eine Paprika oder so, also auch Vitamin C liefernde Gemüsesorten. Und die liefern dem Körper eher das, was er für die Kollagenproduktion braucht, als der Fokus jetzt auf ein einzelnes Beauty-Produkt dazu legen. Kollagenpulver kann eine gute Ergänzung sein, aber ernährungswissenschaftlich ersetzt es natürlich keine gute Grundversorgung, eine ausgewogene Ernährung unter anderem, weil Kollagenprotein kein vollständiges Protein ist und zum Beispiel Tryptophan fehlt und Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, also ein Eiweißbaustein, den der Körper nicht selbst herstellen kann. Wir müssen ihn also über die Ernährung aufnehmen. Mhm. Tryptophan steckt vor allem in eiweißreichen Lebensmitteln, also Eier, Milchprodukte, Fisch, Geflügel, Fleisch und so weiter. Es gibt aber auch pflanzliche Quellen, Sojaprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Haferflocken, Vollkornprodukte und. Also Kollagen ist nicht essentiell im Sinne von muss man essen, aber die Herstellung ist essentiell auf gute Nährstoffversorgung angewiesen. Oder anders, nicht der Kollagentrink ist die Hauptsache, sondern ob die körpereigene Kollagenwerkstatt genug Material hat und zur Verfügung steht und das richtige Werkzeug.
Aber Achim, sag mal, ab wann fehlt uns eigentlich Kollagen? Merke ich das oder ist es ganz plötzlich oder nimmt die Produktion, ist ja manchmal so, hast ja auch schon bei ein paar Produkten oder Nährstoffen erzählt, dass es abnimmt. Gibt es da so eine Kennmarke?
Also in der Regel ist es jetzt nicht so, dass es plötzlich fehlt, sondern es nimmt schleichend ab.
Aha,
ja, so mit dem Alter.
Ja, wer hätte es gedacht?
Genau, es ist auch wieder hier das Beispiel, es ist so wie bei einem gut gebauten, soliden Haus, bei dem die Instandhaltung mit den Jahren etwas langsamer wird, also nicht von heute auf morgen bricht was zusammen, aber die Reparatur läuft nicht mehr ganz so schnell wie früher, ne? Fängt dann mal hier und dort an, so ein bisschen Salpeter zu bilden und so. Und dann muss man wieder, und dann muss man wieder nachlegen und muss wieder reparieren und so. Ist schlecht, aber ist so üblich.
Ne?
Auch hier bei uns im Haus, klar, ja, an der einen oder anderen Ecke muss halt mal irgendwann was gemacht werden.
Eigentlich immer, wenn wir ganz ehrlich sind, immer wenn ein aufhört, dann fängt's andere wieder an. So.
Und das läuft halt, also diese Reparaturvorgänge, die laufen halt nicht mehr so prompt und so sofort und fehlt vielleicht ein bisschen Geld und so. Also man ist nicht mehr so schnell, wie es früher mal war, dass alles irgendwie sofort in Stand war und man auch das sofort repariert hat. Es dauert einfach. Und für die Haut und genau aus diesem Bereich stammen die besten Daten, beschreiben Reviews, also das sind Übersichtsarbeiten, dass die Kollagenproduktion beziehungsweise die Aktivität der kollagenbildenden Fibroblasten, das sind Bau- und Reparaturzellen, ab dem frühen Erwachsenenalter zurückgeht. Das bedeutet, unsere Haut hat ihr Kollagen hoch in jungen Jahren, so ab etwa 25 bis 30 Jahren geht dann die körpereigene Kollagenproduktion langsam wieder zurück, im Schnitt um etwa 1 bis 1,5% pro Jahr.
Schon ganz schön früh eigentlich.
Ja, aber das sind jetzt Durchschnittswerte, ja, also nicht bei jedem Menschen exakt gleich. Klar. Gibt natürlich äußere Umstände und so, also der Lebensstil spielt da eine Rolle, UV-Strahlung, ne? Viel Sonnenlicht, Rauchen, Ernährung, Hormone können es eben mit beeinflussen. Wichtig ist die Einordnung, das ist kein klassischer Mangel im Sinne jetzt eines abrupten Defizits, ne, wie ich es eingangs schon gesagt habe, sondern eher ein biologischer Sparmodus mit der Zeit. Also dass es halt mit der Zeit einfach im Alterungsprozess die Funktion zurückgeht. Praktisch heißt das, viele merken nicht, ab 30 fehlt mir jetzt Kollagen, sondern eher schrittweise Veränderungen, zum Beispiel, dass die Haut weniger zurückspringt, in Anführungszeichen, oder Regeneration gefühlt länger dauert. Gleichzeitig gilt, diese Zahlen sind halt eben Durchschnittswerte, betreffen vor allem das Hautkollagen. Und die lassen sich jetzt nicht eins zu eins auf jedes Gewebe wie Sehnen oder Knorpel übertragen. Bei Frauen wird die Kurve nach den Wechseljahren oft deutlich steiler. Leider. Und das ist auch ganz gut beschrieben. Also auch hier wieder Übersichtsarbeiten berichten von einem raschen Rückgang des Hautkollagens nach der Menopause mit nahezu einem Drittel Verlust in den ersten 5 Jahren. Und danach einem weiteren Rückgang von etwa 2,1% pro Jahr. Und dabei korreliert der Verlust eher mit der postmenopausalen Zeit als nur mit dem kalendarischen Alter. Das ist also weniger ein Geburtstagseffekt und mehr ein Hormon- und Zeit-seit-Menopause-Effekt.
Ja. Ja, wir Frauen haben es manchmal echt nicht einfach.
Das finde ich auch wirklich ein bisschen unfair.
Das ist echt unfair. Also wenn du das so ein bisschen, aber so ist es halt, da stehen wir drüber.
Aber das berichten ja auch viele Frauen tatsächlich, ne? Dass dann die Haut deutlich nachlässt und so. Und dann kann es natürlich schon entscheidend sein, dass man dann mehr Augenmerk auf die Ernährung und auf eine Zufuhr von Kollagen achtet.
Aber jetzt ist so die Frage, aber warum nimmt diese Kollagenproduktion überhaupt ab? Das hätte ja auch mal so sein können, dass man sagt, okay, bis man stirbt, macht man Kollagen. Das wäre ja super.
Also das ist halt das Alter, ne? Muss man so sagen. Ja. Aber da auch wieder bildlich gesprochen, weil in unserem Gewebe mit den Jahren die Baukolonne kleiner und die Abrissfirma aktiviert wird. So, ne? Also die stärksten Humandaten dazu kommen aus der Haut, aber das Prinzip ist auf Bindegewebe allgemein gut übertragbar. Das heißt, diese Fibroblasten, also die Zellen, die Kollagen herstellen und die Matrix warten, das sind sozusagen Bau- und Reparaturzellen, die arbeiten im Alter weniger effizient. Das ist ja bei uns im Prinzip auch so. Ne? Also wir sind jetzt im Alter nicht mehr für eine absolute
Anspruchs. Ja. Obwohl, es gibt Ausnahmen. Ich will das nochmal dazu sagen.
Selbstverständlich, es gibt Ausnahmen, aber du siehst es Olympische Spiele und so weiter, da ist jetzt Promillebereich, dass da mal jemand über 40 ist.
Ja, oder auch im Fußball, egal wo, ne? Da bist du gleich, gibt's ja kaum, ne? Bist du gleich Senior.
Ja. Also ich bin schon längst Senior, das an der Stelle mal zu sagen. Und gleichzeitig verändert sich ihre mechanische Umgebung. Also das Gewebe ist stärker fragmentiert ist quasi, ausgeleiert. Also die Zellen sind schlechter auf Spannung und genau das senkt die Kollagenneubildung zusätzlich. Das wurde in Arbeiten an gealterter Haut sehr klar gezeigt. Also weniger Kollagensynthese hängt sowohl mit Zellalterung der Fibroblasten als auch mit reduzierter mechanischer Stimulation zusammen. Parallel nimmt der oxidative Stress zu und der kann bestimmte kollagenabbauende Enzyme, das sind die sogenannten MMPs, also Matrix-Metalloproteinasen fördern.
Ja, das ist gut. Wir sind hier wie in der Matrix. Das ist richtig.
Ja, aber da kann man sich einfach merken, dass es bestimmte kollagenabbauende Enzyme sind und die werden eben gefördert. Und besonders spannend, es kann ein regelrechter Teufelskreis entstehen, also mehr Kollagenfragmentierung, also ausgeleiert, zerfasert, zerrissen, Klammern, fördert den oxidativen Stress und der wiederum fördert einen weiteren Kollagenabbau.
Also ein Teufelkreislauf.
Und dazu kommen eben hormonelle Veränderungen, vor allem eben sinkendes Östrogen rund um die Menopause, die mit einer geringeren Kollagenproduktion und schneller sichtbaren Strukturveränderungen der Haut zusammenhängen. Und auf der ganz großen Ebene des Alterns gilt, die zelluläre Proteostase, also die Herstellung, Qualitätskontrolle und Erneuerung von Proteinen, die wird insgesamt störanfälliger. Der Körper repariert und ersetzt Proteine nicht mehr so reibungslos wie früher. Mhm. Also auch das ist im Prinzip wie ein Alterungsprozess.
Ja, klar.
Das läuft halt alles nicht mehr so gut im Alter ab wie in jungen Jahren. Und ernährungswissenschaftlich wichtig dabei ist, die Ernährung ist nicht der alleinige Auslöser dieses Alterungs- oder Altersprozesses, kann aber das Tempo mit beeinflussen.
Ah, ja.
Zum Beispiel über ausreichende Eiweiß- und Mikronährstoffversorgung für die Gewebereparatur und indirekt über Faktoren wie oxidativer Stress.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Und was ich auch sehr spannend finde, ist die Glykation. Also zum Beispiel bei einer chronisch hohen Zuckerbelastung. Also wenn man sehr viel einfach Zucker isst.
Okay.
Wir haben auch das Zuckerthema gehabt. Mhm. Das kann auch hier eine Rolle spielen. Also die Kollagenstrukturen zusätzlich unter Druck setzen können. Also das finde ich sehr spannend. Also diese Glykation ist eine Art Verzuckerung von Eiweißen. Zucker lagert sich ungewollt an Strukturen wie Kollagen an und dadurch werden sie mit der Zeit steifer und weniger elastisch.
Okay.
Also man könnte quasi so unterm Strich sagen, zu viel Einfachzucker
macht das Bungee-Seil starr.
Genau.
Das habe ich jetzt noch. Da freue ich mich. Schau, ich habe das
schön.
Voll. Es ist hängen geblieben, Achim. Es ist hängen geblieben. Das ist ja unser Ziel.
Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt.
Ja.
Also so ich habe ja quasi die Nachteile, die so laut Studien und so weiter, die es gibt von Zucker, zu viel Zucker. Das ist jetzt nicht unmittelbar krankmachend. Es kann aber tatsächlich zu einer, sagen wir mal, schnelleren Hautalterung beitragen, wenn man zu viel Zucker isst.
Ja, das
finde ich interessant.
Da verzichtet man doch vielleicht mal gern auf das Stück Süßes, würde ich mal so sagen. Jetzt ist noch die Frage, gibt es irgendwie auch noch also so Einflussfaktoren, die den Abbau begünstigen oder eher dann noch beschleunigen, außer den Zucker?
Ja, und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil viele dieser Faktoren nicht Beauty-Themen, sondern ganz normale Alltagsgewohnheiten.
Das finde ich spannend, weil ich glaube, viele bringen Kollagen überhaupt nicht mit dem Essen so in Verbindung und eher wirklich in der Beauty.
Ja,
also bin jetzt gespannt.
Also ein Kollagenabbau wird vor allem dann beschleunigt, wenn mehr Gewebestress und Entzündungssignale auf den Körper treffen, als er dann sauber reparieren kann. Also für die Haut ist UV-Strahlung der stärkste Aggressor und externe Treiber, also Sonnen- bzw. UV-Exposition aktiviert unter anderem diese MMPs, also die Enzyme, die Kollagen in der extrazellulären Matrix abbauen.
Mhm.
Die werden erhöht.
Okay.
Und bildlich, also UV wirkt wie so ein wiederkehrender Mini-Angriff auf das Gerüst, also wie so, ne, so eine Bestrahlung, auf dem die Abrisswerkzeuge häufiger anspringen. Also Rauchen verstärkt den Effekt zusätzlich, unter anderem über oxidativen Stress, schlechtere Durchblutung und veränderte Matrix-Umsatz.
Mhm.
Ein guter Vergleich ist vielleicht, dass der Körper hat zwar eine Baustelle, aber die Bauleitung steht unter Daueralarm. Schlafmangel wirkt eher indirekt, aber alltagsnah, also ein schlechter bzw. zu kurzer Schlaf, ist mit einer schlechteren Hautbarriere und mehr Zeichen für eine intrinsische Hautalterung assoziiert. Also es bedeutet, dass eben durch einen Schlafmangel die Hautbarriere schlechter wird und die Hautalterung dann begünstigt wird.
Mhm.
Gibt es auch wieder experimentelle Daten, die zeigen zudem, dass eine Schlafrestriktion, also quasi wenn nur Schlaf eingeschränkt ist, wenn man zu wenig schläft, die Hautbarriereerholung verzögern kann. Ein einzelner kurzer Schlafabend ist da jetzt kein Kollagen-K.O., aber chronisch zu wenig Schlaf dauerhaft und auch viele Wachphasen, wenn man jetzt also nicht in diese Tiefschlafphasen kommt, verschiebt die Balance Richtung schlechtere Regeneration.
Okay.
Dazu kommen entzündliche Prozesse, also Kollagen wird im normalen Umbau ständig erneuert. Bei chronischer oder dysregulierter Entzündung kippt dieser Remote-Vorgang durch die MMPs, ne, also das ist wieder diese Enzyme für den Kollagenabbau, dann insgesamt stärker in Richtung Abbau. Und das ist ernährungswissenschaftlich wichtig, also sehr einseitige Diäten und eine dauerhaft zu geringe Zufuhr von Protein, Eiweiß oder Vitamin C können die Kollagenneubildung auch bremsen. Also ein Proteinmangel beeinträchtigt unter anderem diese Fibroblasten und Kollagensynthese. Und Vitamin C ist für die Kollagenbildung biochemisch, habe ich ja schon mehrfach jetzt gesagt, zwingend notwendig. Mhm. Also alles, was dauerhaft die Reparatur erschwert und Abbauenzyme, Stresssignale hochfährt, Sonne, Rauchen, chronischer Stress, Schlafmangel, Entzündung, Nährstofflücken, also ne, krasse Diäten. Mhm. Und da sage ich gleich nochmal was zu Abnehmspritze und so, wo man dann vielleicht dauerhaft zu wenig Energie, zu wenig Protein zu sich nimmt, geht auch an die Kollagensubstanz.
Ah ja, ja gut, alles das, was man eigentlich ja auch weiß, dass es alles nicht so gut ist, ne, ist auch mit dem Kollagen verbunden. Hilft Kollagen jetzt wirklich, also das haben ja ganz viele im Kopf, ich auch, für eine straffe Haut, gesunde Gelenke und für ja alles, was es sonst noch gibt.
Mhm. Also ist wirklich was dran, willst du wissen?
Ja, ne? Ist es wirklich so, dass ich da ein straffes Beinchen bekomme? Oder?
Ja, also Kollagen kann helfen, aber am besten denkt man dabei jetzt nicht an so einen Zaubertrank oder ne, ich nehme es zu mir und es wird gleich besser, wie meine Schwiegermama das so schön erzählt hat, sondern eher an so Feinjustierer. Mhm. Also kein Vorher-Nachher-Wunder in 7 Tagen, aber bei manchen Menschen gibt es messbare Veränderungen über Wochen. Also für die Haut ist die Studienlage am saubersten und am klarsten. Eine Meta-Analyse mit 26 randomisierten Studien und über 1700 Teilnehmenden fand bei oralem hydrolysiertem Kollagen, also das ist bereits so vorgespaltenes, sage ich gleich auch nochmal Kollagen, im Vergleich zu Placebo signifikante Verbesserungen bei Hautfeuchtigkeit, Hautelastizität. Mhm. Die eingeschlossenen Interventionen liefern meist 2 bis 12 Wochen und Effekte auf die Hydration waren in längerer Anwendung, also das heißt über 8 Wochen, tendenziell günstiger. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass die meisten Studien das Kollagen nicht nur ein paar Tage, sondern über einen Zeitraum von etwa 2 bis 12 Wochen getestet haben. Und dabei hat sich gezeigt, dass sich bei der Hautfeuchtigkeit, Hautelastizität eher dann was messen ließ, wenn die Einnahme länger durchgeführt wurde, also vor allem bei Anwendung von mehr als 8 Wochen.
Okay.
Na, also, dass man jetzt einmal ein Kollagen nimmt und man hat eine Verbesserung, ist eher nicht der Fall, sondern langfristig mehr als 8 Wochen. Mhm. Einfach gesagt, je konsequenter und länger man dranbleibt, desto eher zeigen sich auch Effekte. Das ist also eher ein Thema von Wochen als von Tagen, also nicht wie eine Sofortwirkung, sondern eher wie ein langsamer Aufbau. Wichtig ist aber auch die zweite Hälfte der Antwort, also wie belastbar sind diese Effekte? Es gibt eine neuere Meta-Analyse aus 2025, die bestätigt zwar im Gesamtergebnis Verbesserungen bei Hydration, Elastizität und Falten, zeigt aber auch einen wichtigen Haken, nämlich in Subgruppen ohne Pharma-Industriefinanzierung, das ist ganz wichtig, beziehungsweise in höherwertigen Studien fielen die Effekte deutlich schwächer aus oder verschwanden. Also sind wir mal in nicht marketinggestützten Studien waren die Effekte deutlich schwächer. Also da sollte man schon auch hinschauen, was ist das jetzt überhaupt für eine Studie. Das heißt jetzt nicht, dass Kollagen nie wirkt, sondern die Effekte sind wahrscheinlich eher klein und stark abhängig von dem Studiendesign, Produkt und von der Ausgangslage, wenn es um die Haut geht.
Ja.
Für Gelenke gibt es ebenfalls gute Hinweise, vor allem bei Beschwerden zum Beispiel bei Arthrose und teils auch bei belasteten Gruppen. Eine aktuelle Meta-Analyse zu Kniearthrose fand signifikante Verbesserung bei Schmerz und Funktion zugunsten von oral eingenommenem Kollagen. Also eine größere Trial-Sequential-Meta-Analyse. Das heißt, es wurde eine große, besonders gründliche Übersichtsauswertung gemacht, in der die Ergebnisse aus 35 hochwertigen Vergleichsstudien mit Zufallszuteilung mit insgesamt 3.165 Patienten und Patienten gemeinsam statistisch ausgewertet wurden. Mhm. Und die beschreibt kleine bis moderate Effekte auf Schmerz und Funktion sowie eine gute Sicherheit, also eher spürbare Unterstützung als Gelenk wie neu.
Okay.
Na, für sportlich Belastete passt das Bild dazu, also schon eine ältere placebo-kontrollierte Studie bei Athleten, Athletinnen mit belastungsabhängigen Gelenkbeschwerden, Gelenkschmerzen berichten über Verbesserungen unter Kollagenhydrolysat. Also Kollagenhydrolysat ist in kleine Stücke zerlegtes Kollagen, ist wie so eine vorverdautes Kollagen, also eine gut lösliche, vorverarbeitete Kollagenform. Dann haben wir noch das Thema Knochen. Bei Knochen ist die Lage etwas vorsichtiger, aber wie ich finde, ziemlich interessant. Hier sieht man vor allem bei postmenopausalen Frauen Hinweise auf Verbesserung.
Oh.
Der BMD, das ist die Knochendichte, und bei bestimmten Knochenstoffwechselmarkern, besonders wenn Kollagen mit Calcium, Vitamin D kombiniert wird. Ganz entscheidend. Also eher als Baustein in einem Paket, nicht als Sologänger oder Solostar. Ein guter Vergleich, Kollagen ist bei Knochen eher Teil des Bauplans, während Belastung, Training und eine gute Basisversorgung, also mit Protein, Calcium, Vitamin D, die eigentlichen Bauarbeiter sind. Okay. Unterm Strich heißt es, ja, Kollagen kann für Haut, Gelenke und teils Knochenmarker was bringen, aber in kleinen bis moderaten Größenordnungen mit Geduld und mit einer realistischen Erwartung.
Mhm.
Also etwas gebremst, was meine Schwiegermama da gesagt hat, dass alles gleich besser wird, aber die Tendenzen gehen schon dahin, dass sich tatsächlich was tut in all den Bereichen.
Mhm. Also man kann jetzt eigentlich nichts falsch machen, ne? Man kann es eher unterstützen.
Ja, du kannst es höchstens falsch machen, dass wenn du es einnimmst, dass du denkst, dass man dann schon von einer einmaligen Einnahme, spürbare, genau, Haut straffer und so weiter, aber dann eher langfristig, wie gesagt,
also
über
Geduld.
8 Wochen, eher ab 12 Wochen, dass man dann kleine, aber feine
Unterschiede sieht.
Ja, Effekte spürt und sieht. Ich finde es ja auch nicht so unentscheidend. Es geht ja auch nicht nur ums Hautbild, sondern wirklich, wenn man Arthrose, Gelenkbeschwerden hat, dass das wieder besser wird. Und da sind ja Minimalverbesserungen oft schon eine große Verbesserung für die Lebensqualität.
Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich schon sehr gut. So, Achim, aber jetzt ist natürlich die Frage, für wen ist denn Kollagen denn eigentlich am sinnvollsten oder am besten?
Also wenn man sich da die Studiensituation ganz nüchtern anguckt, dann ist Kollagen am sinnvollsten für Menschen, bei denen das Bindegewebesystem wirklich gefordert ist. Also eher ältere Menschen, ne, wie ich es vorhin gesagt habe, dass es eben abnimmt im Alter. Personen mit Gelenkbeschwerden, beispielsweise Arthrose, Sportler mit einer hohen Sehnen- und Gelenksbelastung. Also ich habe ja neulich neben einem ehemaligen Profi-Footballer gesessen im Flieger und so. Der hat auch gesagt, boah, ist so hinüber. Also es ist alles irgendwie so kaputt. Und da macht es natürlich Sinn, wenn man da auf eine gute Kollagenversorgung achtet. Der Grund ist simpel. Also genau in diesen Gruppen wurden die klaren Effekte gezeigt. Also für die Haut sieht man in Meta-Analysen mit randomisierten Studien kleine, aber messbare Verbesserungen bei Hydratation, Elastizität. Für Arthrose zeigen eben Meta-Analysen ebenfalls Verbesserungen bei Schmerz und Funktion. Und bei sportlich Belasteten gibt es Hinweise auf weniger belastungsabhängige Gelenkschmerzen. Und das spricht eher für ein gezieltes Tool als für ein Muss für alle. Und dann würde ich auch noch vielleicht dazu sagen, was mir in dieser ganzen Recherche da so in Sinn kam, dass man auch, wenn man quasi strenge Diäten macht oder wenn man beispielsweise die Abnehmspritze nimmt, ne, isst man ja langfristig sehr wenig.
Mhm.
Und da läuft man natürlich auch Gefahr, dass man unterversorgt ist oder zu wenig Protein zu sich nimmt und dann eben das funktionelle Protein nicht mehr so richtig für den Aufbau, für den Erhalt. Also man nimmt ja in der Abnehmphase sowieso nichts zu an Muskulatur, aber dass man zumindest die Muskulatur
erhält, sichert
und erhält, was auch sehr schwer ist, aber eben das Maximum rausholt, dass nicht zu viel Muskulatur dabei flöten geht. Und da kann es eben auch ganz sinnvoll sein, wenn Menschen mit einem schnellen Gewichtsverlust auf eine gute Kollagenversorgung beziehungsweise über eine Supplementierung nachdenken.
Oh ja, also ich finde auch, das könnte man vielleicht auch mal als Thema machen, diese Abnehmspritze. Mich interessiert das eigentlich auch mal. Vielleicht machen wir das auch mal. Aber ja, nicht nur deine Schwiegermama, also die Edeltraut, hallo, liebe Grüße an der Stelle, sondern ja auch ganz viele Frauen, auch in meinem Freundeskreis, aber auch Männer, die nehmen Kollagen einfach zusätzlich, ne, als Nahrungsergänzungsmittel ein. Aber ist das sinnvoll? Weil wenn unser Körper das ja eigenständig baut, ist es sinnvoll, dann einfach zu sagen, ich gehe jetzt in die Drogerie, ich hole mir Kollagen und nehme das zusätzlich.
Ja, also Kollagen zu supplementieren, also als Nahrungsergänzung einzunehmen, kann tatsächlich sinnvoll sein, aber eher als gezielte Ergänzung und nicht als Pflichtprogramm. Also Kollagen ist ein bisschen wie so ein Servicepaket fürs Gewebe. Für manche lohnt sich's, für andere ist es eher nice to have. Die Studien zeigen vor allem dann Vorteile, wenn Menschen schon einen erhöhten Bedarf oder Beschwerden haben, das habe ich ja gesagt. Hautalterung, belastete Gelenke, Arthrose, Leistungssportler, man ist in so einer Extremdiätphase und. Also wenn man das jetzt ohne Supplement-Hype, wenn ich das beantworten soll, dann gilt, in Studien werden bei hydrolysiertem Kollagen, das ist dieses vorverdaute, bereits zerlegte Kollagen, am häufigsten etwa 5 bis 10 Gramm pro Tag eingesetzt. Je nach Ziel auch weniger oder mehr. In Hautstudien tauchten zum Beispiel auch 2,5 bis 5 Gramm auf, während bei Gelenkstudien häufig 5 bis 10 Gramm genutzt wurden. Insgesamt ist die Spannbreite aber recht groß, weil Produkte, Kollagenformen und Protokolle stark variieren. Genau diese Variabilität beschreiben Reviews, also Übersichtsarbeiten, ganz deutlich. Mhm. Also das sollte man vielleicht dann auch auf die Packung mal schauen. Wie viel ist davon dann pro Tag empfohlen? Der Zeitpunkt am Tag ist für die meisten Ziele, also Haut, allgemeine Gelenkunterstützung und unter, wahrscheinlich eher zweitrangig. Wichtiger ist die regelmäßige Einnahme, also über Wochen hinweg, wenn nicht sogar über Monate. Anders gesagt, Kollagen wirkt eher wie ein Sparplan, als wie so ein Espresso. Also dass man das langfristig quasi so einnimmt. Das bringt also mehr, jeden Tag zuverlässig zu supplementieren, also das Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, als die perfekte Uhrzeit zu suchen. Dass Studien sehr unterschiedliche Einnahmeanwendungsprotokolle verwenden, spricht ebenfalls dafür, dass es bisher keine klar belegte magische Tages- und Dosierungszeit gibt. Also deshalb da am besten draufschauen und sich auf die Einnahmeempfehlung zu verlassen der Anbieter. Ein Sonderfall sind Sport- und sehnenorientierte Protokolle. Also in kleinen Studien wurde zum Beispiel Gelatine bzw. Kollagen etwa eine Stunde vor Belastung Training getestet, teils mit Vitamin C, und dabei einen Anstieg von Kollagensynthesemarkern beobachtet. Und das ist interessant, aber auch eher ein spezielles Reha-Sport-Setup als eine allgemeine Regel für alle. Und der wichtigste ernährungswissenschaftliche Punkt zur Einnahme, Vitamin C muss verfügbar sein, damit Kollagen überhaupt sauber gebildet werden kann. Das heißt, ein Vitamin-C-Mangel oder ich würde eher von der Unterversorgung sprechen, stört die Kollagensynthese messbar. Praktisch heißt das, Kollagenpulver plus null Obst, Gemüse, Vitamin C ist keine ideale Kombination.
Okay, das merken wir uns.
Ein simples Beispiel, Kollagen im Joghurt-Shake plus Kiwi-Beeren und so ist oft sinnvoller als die Frage morgens oder abends und so. Also mein Fazit, meist sind 5 bis 10 Gramm hydrolysiertes Kollagen pro Tag ein realistischer Studienbereich. Die Uhrzeit ist nebensächlich, die Konstanz ist viel wichtiger und dabei eben auch noch eine gute Vitamin C-Versorgung begleitend.
Ja, das hört sich doch nach einem Plan an. Vitamin C und Kollagen sind jetzt Freunde auf jeden Fall. Ja. Hau noch schnell raus, gibt es noch Nebenwirkungen dabei?
Also Kollagen gilt in Studien insgesamt als recht gut verträglich und da würde ich es auch bei belassen. Also es gibt jetzt natürlich, dass man mal ein bisschen Völlegefühl, Blähung, Übelkeit oder so haben kann. Das sind aber eher bekömmliche oder was auf die Bekömmlichkeit aussieht. Und dann sollte man vielleicht langsamer steigern, wenn man da Probleme hat. Aber insgesamt ist Kollagen recht gut verträglich.
Ja, das ist doch schön. Und jetzt kommt noch die Frage, was mich natürlich auch interessiert. Wie gut kann man denn Kollagen über die Ernährung aufnehmen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Kollagen kommt nicht als fertiges Haut- oder Gelenkkollagen im Gewebe an. Wie andere Proteine wird es im Verdauungstrakt erst zerlegt. Also die sind die Bestandteile, vor allem in Aminosäuren sowie kleine Di- und Tripeptide. Und genau diese Bausteine werden dann im Dünndarm aufgenommen. Die Proteinverdauung läuft dabei über Magen, Pankreas, Bürsten, Saum, Enzyme und aufgenommen werden dann vor allem kleine Peptide und freie Aminosäuren. Und egal, ob du Kollagen über Nahrung oder Pulver zuführst, der Körper arbeitet erst mit den Einzelteilen, Baumaterial-Einzelteilen, nicht mit dem fertigen Gerüst. Also eher wie bei einem Punkt, 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 Regal. Ne? Also geliefert wird in Teilen, aufgebaut wird im Körper. Mhm. Ernährungsphysiologisch ist deshalb die Kernfrage nicht nur Lebensmittel oder Supplements, sondern kommen genügend passende Bausteine überhaupt regelmäßig okay. an. Ne? Eine wichtige Feinheit aus Studien, es stimmt nicht ganz, dass alles nur zu freien Aminosäuren wird. Nach der Einnahme von Gelatine oder Kollagenhydrolysaten lassen sich beim Menschen auch kollagentypische kleine Peptide im Blut nachweisen mit einem Peak meist nach 1 bis 2 Stunden. Das hatte ich ja eben bei den Sportlern auch gesagt. Das heißt, der Körper zerlegt Kollagen weitgehend, aber nicht ausschließlich bis auf einzelne Aminosäuren. Heißt nun, dass Supplements automatisch besser aufgenommen werden als Lebensmittel? Nein, nicht zwingend besser, aber oft ist es eben praktischer und standardisierter. Wenn ich jetzt so ein Hydrolysat zu mir nehme, das ja bereits vorverdaut ist, wodurch eben die Verdauung und Absorption dann eben schneller ablaufen kann und die Menge ist pro Portion klar definiert, ne, bei diesen Produkten. Bei Lebensmitteln wie Gelatine, Schmorgerichten, Knochenbrühe und so ist der Kollagengehalt dagegen deutlich variabler. Für den Alltag heißt das, mit Lebensmitteln kann man Bausteine liefern, mit Supplements oft einfacher und reproduzierbarer dosieren. Die Quintessenz, ja, Kollagen aus der Ernährung kann grundsätzlich gut genutzt werden, aber der Körper nutzt es als Bausteinpool, nicht als fertig eingebautes Kollagen. Das ist vielleicht der wichtigste Fakt zu deiner Frage. Ja. Entscheidend ist am Ende weniger die magische Form als eine verlässliche Versorgung mit Proteinbausteinen, ganz wichtig, und den nötigen Kofaktoren der Ernährung, wie eben das Vitamin C. Oder kurz gesagt, nicht das Etikett baut dein Bindegewebe auf, sondern was nach der Verdauung tatsächlich als Material ankommt und in der Kombination eben mit Vitamin C.
Aber jetzt ist die Frage, gibt es auch veganes Kollagen?
Also wenn man es streng wissenschaftlich beantwortet, dann lautet die kurze Antwort, natürliches veganes Kollagen gibt es nicht. Denn Kollagen ist ein Strukturprotein des Tierreichs, also auch des Menschen. Pflanzen liefern daher nicht direkt Kollagen, sondern höchstens die Bausteine dafür, also Aminosäuren. Was im Alltag oft als veganes Kollagen verkauft wird, ist deshalb meist kein echtes Kollagen, sondern eher ein Kollagenbooster oder ein Biomimetikum, also eine Mischung aus Pflanzenstoffen, fermentierten Aminosäuren und Co., die die körpereigene Kollagenbildung unterstützen können oder nachahmen sollen. In einer placebo-kontrollierten Studie zu einem pflanzenbasierten Vegan-Kollagen-Biomimetik wurden nach 8 Wochen Verbesserungen bei Hautparametern berichtet. Das ist interessant, aber es ist produkt- und studienspezifisch und noch keine Generalerlaubnis so oder Legitimation für alle veganen Kollagenprodukte. Spannend ist die zweite Schiene, also tierfrei hergestelltes rekombinantes Kollagen aus der Biotechnologie der Fermentation, also im Labor über Mikroorganismen produziert. Das gibt es technologisch bereits und wird vor allem in Medizin oder Biomaterialien intensiv entwickelt. Für den Lebensmittel- und Supplementbereich ist das Feld im Vergleich zu klassischem Kollagen noch deutlich jünger. Eine aktuelle Arbeit, jetzt aus 2026, untersucht zum Beispiel rekombinantes, humanisiertes Typ-3-Kollagen als potenziellen oralen Inhaltsstoff. Das zeigt, wohin die Reise gehen kann, ist aber noch nicht gleichbedeutend mit einer breit etablierten Supplement-Evidenz. Also die Kurzfassung, ja, es gibt vegane Kollagenprodukte, aber meist nicht als echtes Kollagen aus Pflanzen, sondern als Booster Biomimetika. Ein echtes tierfreies Kollagen kommt eher aus Biotech und ist ein spannendes Zukunftsfeld, aber noch nicht da.
Es gibt ja diese klassischen Gerichte. Jetzt kommen wir dann nämlich gleich in meine Richtung. Und zwar, klar kennen wir das ganze Ochsenschwanzsuppe, Hühnersuppe, Haut, Knochen, Eisbein, Sülze. Ich könnte noch weiter erzählen, aber dafür kommt jetzt dann mein Part.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
So, liebe Antonina, jetzt kommen wir ja quasi zu dem maximal lecker. Also wie kriege ich Kollagen überhaupt aus den Lebensmitteln? In welchen steckt das Kollagen überhaupt drin und wie komme ich da ran?
Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Ich glaube, wir vergessen das so ein bisschen, Kollagen, wo das drin ist. Es ist so ganz einfach und es kocht jeder. einfach eine Fleischbrühe. Besser geht's eigentlich fast gar nicht. Ja, da hast du alles drin, was du brauchst. Also du laugst die Knochen aus, du hast Sehnen im Fleisch. Also alles, wo das Kollagen, was du so schön beschrieben hast, eigentlich hast, ist in dieser Knochenbrühe. Also besser geht's kaum. Ja, jetzt haben wir gesagt, natürlich machen wir heute auch mal ein anderes Erfolgsrezept. Aber ich muss noch mal zu der Brühe gehen. Schon die Asiaten, ja, die schwören da drauf, essen jeden Morgen Fleischbrühe fast. Also da gibt's den ganzen Tag und das wird ja Sinn haben.
Die haben sowieso komplett andere Essgewohnheiten. Ne?
Ja, also ja, morgens ist deftig und alles und mit Reis und alles. Deftig. Aber sag mir mal ganz ehrlich, eigentlich eine Fleischbrühe, egal ob du jetzt Hähnchen hast, ob du Rind hast, klar ist die klassisch, aber es geht ja wirklich nicht schwer. Kostet gar nicht viel, ja. Und du kannst die Knochen, röstet die einfach so ein bisschen an, schmeißt die mit in euren Fond rein und lasst es richtig schön auskochen. Und dann ist halt das Tolle, du kriegst da wirklich Geschmack da rein, es schmeckt toll, jeder ist happy und mehr Kollagen geht eigentlich gar nicht.
Wichtig vielleicht noch zu wissen, dass die Bioverfügbarkeit da nicht leidet, ne? Wenn man das einkocht, also das Kollagen geht nicht weg.
Das ist spannend.
Das verändert auch nicht die Bioverfügbarkeit. Mhm. Deshalb gut und richtig einkochen. Umso mehr wird natürlich auch gelöst aus den, sagen wir mal, Suppen- oder Brühenbestandteilen.
Ja, auf jeden Fall. Also da braucht man auch nicht Angst haben, dass man sagt, da geht was kaputt. Und was ich ganz spannend finde, man sagt ja oft bei Gelatine, also da ist es einfach so, man darf die Gelatine später auch nicht mehr erhitzen. Aber bei dem Kollagen, beim Fleisch, du willst ja das erst rausholen. Also jetzt nochmal angefangen, dass man es versteht, ja. Wenn ich die Knochen auskoche, dann kann ich die wirklich 12, 24 Stunden, kann ich die stehen lassen, da passiert gar nichts. Umso länger, umso besser.
Das heißt stehen lassen, einkochen.
Also wirklich, aber niedrig. Also nicht wie Wäsche. Das ist ganz wichtig, dass du nicht sagst, okay, du lässt es wie Wäsche da kochen, hat jetzt auf den Geschmack nicht so viel Einfluss, aber es kocht zu stark ein, bedeutet Flüssigkeit geht raus und dann kann ich das auf die Dauer gar nicht einkochen lassen. Also wirklich nur auf siedender Temperatur, würde ich mal so sagen. Immer nur dahin sieden und dann kriegst du auch eine tolle Farbe, eine klare Farbe am Schluss. Also das ist wirklich was ganz, ganz Schönes.
Kann ich das denn auch, also ich habe jetzt natürlich auch gleich wieder so Energiesparen in unserem Kopf, also das 12, 24 Stunden irgendwie leicht, 2 Tage, das ist ja schon
kann man, muss man natürlich nicht, du kannst es 4 Stunden auch nur lassen, aber ich meine nur umso länger, bei uns im Restaurant ist es dann tatsächlich so, umso länger, ich lasse die echt über Nacht drin und mach die erst am nächsten Tag dann fertig. Und ich finde, jeden Tag, was die länger drin ist, schmeckt die besser.
Kann ich das irgendwie beschleunigen? Gibt es da so einen Speedy oder so einen Pitstop-Trick?
Also, wie gesagt, du kannst es auch sagen, nach 4 Stunden nimmst du raus, dann kannst du es ja auch schon essen. Aber natürlich, Witze, da gibt es keinen Speedy-Trick, wo du sagst, du...
Ja, das ist richtig sieden, also kochen lasse. Das ist richtig, ich also hohe Temperatur, drauf achte.
Genau, aber dann halt daneben stehen, dann ist es kürzer. Aber auch nicht sieden lassen wie eine Waschmaschine. Egal wie schnell ihr das macht, bitte macht das nicht, weil da ist es wirklich ein bisschen traurig. Und dann wird einfach auch die Konsistenz und so nicht so schön, wenn das so wie eine Waschmaschine, dann gehen die ganzen Trübstoffe nämlich aus den Knochen raus. Und du weißt ja, das Ästhetische geht ja bei mir auch mit. Also von dem her braucht man das schon ein bisschen, dass man ein bisschen Zeit.
Also du sagst Brühe. So, Brühe. Ist ein also, guter Kollagenlieferant. So, ja. So, wenn man die Knochen und so an. Was gibt es noch aus unserer Ernährung, was viel Kollagen bringt und wie muss ich es
zubereiten? Also natürlich alles Tierische. Bedeutet Schmorgerichte, also wenn du zum Beispiel hast, du hast eine Schulter, du hast also schöne Bratenstücke und wirklich auch diese Sehnen, lasst die dran. Auch wenn ihr das danach nicht mögt, also manche mögen das super gerne, ne, weil das so geleeartig und weich wird, aber manche mögen das nicht, aber beim Kochen ist es essentiell. Also jeder, der, ich kenne ganz viele, die sagen, oh nee, das schneide ich weg und dann mache ich meinen Braten und danach sagen die, oh Gottes Willen, der ist aber trocken geworden. Ja gut, das ist ja logisch, ne? Da ist ja gar nichts mehr dran. Und auch dieses Kollagen geht nicht in die Soße über, bedeutet, die Soße geliert irgendwann dann nicht mehr. Eine gute Schü oder eine Basisschü erkennst du eigentlich daran, wenn sie abstechen musst mit dem Löffel, wenn sie kalt ist.
Ach,
das
echt?
Ist eigentlich das Allerbeste. Oder auch die Suppe. Bei mir ist zum Beispiel, wenn die Suppe erkaltet, ist die schon so richtig aspikartig.
Galertartig.
Ja, genau. Ja. Und das ist ganz wichtig. Und das ist auch bei der Schü so. Also wenn du ein gutes Schmorgericht hast, dann ist es wirklich, dass die am nächsten Tag die steinhart. Also ist...
Das ist ein Zeichen, dass viel Kollagen drin
ist. Ja, ist ein super Zeichen dafür. Und das Schöne ist halt, du kannst, das ist nochmal so ein Trick, wenn die richtig gut eingekocht ist, dann kannst du die erkalten lassen über Nacht und dann setzt sich nämlich das Fett, was manchmal ja zu viel drin ist, weil natürlich auch die
kannst
Knochen,
abschöpfen. Oder,
kannst du es einfach wegnehmen. Das wird so wie ein Deckel und dann hat sich das automatisch getrennt ohne viel Arbeit und dann hast du die perfekte Soße.
Und was sind deine Lieblingsstücke, wenn du jetzt vom Fleisch sprichst, weil du sagst, so, ne, dieses Galertartige und so. Was sind da Fleischstücke, nimmt man da oder aus der Wade was?
Also Wade liebe ich, da mache ich jedes Gulasch, ist aus der Wade. Oder wenn man mal ganz was anderes probieren will, kann man auch mal ein Bäckchen nehmen. Das ist natürlich, ich weiß, es ist natürlich sehr fleischlastig jetzt, ja. Aber das ist halt nur mal, das echte Kollagen ist nur in tierischen Lebensmitteln. Ja?
Da muss ich echt sagen, und da will ich auch nochmal eine Lanze brechen, so für uns, für unseren Podcast, wie immer, wenn, ich weiß, ich bin auch, das wäre für mich die höchste Entwicklungsstufe, wenn ich es schaffen würde, deswegen mir kein Tier mehr sterben muss und dass ich auch am Lebensende sagen kann, ich habe es geschafft, wirklich vegan zu leben. Ich komme aus einer Metzgerfamilie und bin aber jetzt auf dem Stand, dass man natürlich, wenn dann schon ein Tier sterben muss, dass man from nose to tail das alles verarbeitet und einsetzt und auch die Knochen nutzt und ja, wie du sagst, auch die Bäckchen und so.
Auch die Innereien, die werden total unterschätzt. Ich weiß, manche mögen sie nicht, ist auch nicht schlimm, muss man auch nicht überessen, ist ganz wichtig.
Ja.
Aber es muss einfach, wenn man ein Tier hat, einfach alles davon. Und da stehe ich dazu, um Gottes Willen, ich esse nun mal Fleisch und ich arbeite hier auch wirklich toll mit Landwirten zusammen, die das ganz, ganz bewusst und auch wertschätzend machen. Also das finde ich auch, ist ganz wichtig in dieser Situation. Aber auch so ein total unterschätztes Thema, das finde ich ganz interessant. Viele wissen das, glaube ich, gar nicht, dass einfach in Gelatine, ja, Gelatine, jetzt sage ich es wieder falsch, ich weiß, mein ganzes Leben sage ich falsch, es heißt Gelatine, aber das ist irgendwie seit über 30 Jahren so drin, es tut mir leid für alle, die jetzt dagegen sind.
Irgendwann ist der Peak überschritten, man
kriegt es nicht mehr raus, aber ist nicht schlimm. Ja, in vielen Cremes, in Dessert ist ganz viel oft drin, wo wir ganz unbewusst einfach essen. Schaut mal auf die Verpackung, wenn ihr euch irgendwas Süßes oder zum Beispiel auch beim Bäcker, wenn ihr da irgendwelche Puddingteilchen oder so, ist ganz oft, dass es nicht nur mit Maisstärke oder irgendwas gehört, sondern auch mit Gelatine. Also, musst ihr mal gucken. Also ihr esst da wirklich
nichts anderes.
Manchmal, ehrlich, das ist ganz irre, wie viel da drin ist. Und da muss man sich, also das Gute ist, es ist ja auch nicht nur Schweine-Gelatine. Früher war das so, inzwischen ist es wirklich auch Rind. Und muss man sich einfach bewusst machen, ne, dass das auch vom Tier ist und dass das in vielen Süßspeisen einfach mit drin ist. Also Punkt, so ist es. Und wer dann sagt, okay, ich will da ganz irgendwie drauf verzichten, dann muss man einfach das, was du so schön erklärt hast mit Vitamin C, reichen Lebensmitteln und alles dann auslotsen, dass man sagt, okay, grünes Gemüse, Paprika, rote Früchte, Beeren, Hagebutte, dass du dann einfach das viel mehr einbaust, ne? Dass du dein eigenes dann mehr unterstützen kannst. Ne?
Genau, aber da muss man echt dazu sagen, dass natürlich Vitamin C, Ascorbinsäure, ist ein ziemlich flüchtiger Geselle. Ne? Also das ist natürlich, wenn man jetzt was Frisches isst oder dann Vitamin C im Nachgang dazu gibt, dass es viel besser ist, als wenn man da jetzt in der Suppe das Gemüse tot kocht.
Das wollen wir
da
nicht.
Ist, da ist nicht mehr viel Vitamin C oder so drin, sondern was hast du da für einen Tipp? Also, dass man da noch Vitamin C mit reinkriegt in, sagen wir mal, salzig oder in Brühen, ohne dass man das Vitamin C so sehr zerstört. Weil das ist wirklich was, was nicht mehr wird. Ne? Es gibt ja auch Inhaltsstoffe, die mehr werden bei der Zubereitung. Denkt man jetzt an das Lycopin bei der Tomate und so. Aber bei Vitamin C, das ist ein ziemlich sensibles und flüchtiges Kerlchen.
Also das Schöne ist ja einfach, du hast deine Brühe und dann kannst du einfach auch rohe Sachen mit reinlegen. Wenn ich sage, ich mache da meinen Frühlingslauch, meine frische Petersilie, einfach wirklich, wenn es ein bisschen abgekühlt ist auch, also nicht heiß auf die Brühe draufkippen, gerade bei Petersilie ist ja das auch wo ganz schnell, oder auch mal die Zitrone am Schluss mit reingeben. Also dann, da habe ich gar kein Problem. Und man kennt es ja auch. Auch wieder in der asiatischen Küche. Die machen ihre Bowls und dann am Schluss, da kommen die, also sie sind echt schlau. Da kommen echt die rohen Zutaten dann noch mit rein. Bedeutet, es wird gechoppt, es wird Frühlingsrauch reingemacht, Paprika werden reingemacht, Spinat wird nochmal reingeschmissen. Also egal was, aber einfach in roh. Und ich finde, das eigentlich ist schon schlau.
Ich war in einem sehr guten Restaurant, ist noch gar nicht so lange her. Und ich habe einfach gedacht, so, ich bestelle mir wirklich mal so eine Brühe. Und das, da kam die Brühe und es war wirklich, also das Gemüse war geschnitzt.
Ja, das ist richtig. Also, ja, Kunst.
Und dann wurde erst auf das Gemüse die Brühe gegeben.
Ja, genau.
Also nicht die kochende natürlich, sondern dann die Brühe.
Ja.
Und so hat man natürlich auch noch irgendwie,
also
es ist nicht nur irgendwie was für die Haute Cuisine.
Ja, sondern das macht wirklich im Ganzen einfach, es ist ein rundes Thema und man beschäftigt sich viel zu wenig damit, weil du kannst ja da wirklich so ein Breitband machen. Du musst nicht immer nur die Rinderkraftbrühe machen. Du kannst auch sagen, nee, ich gehe mal in eine ganz andere Richtung und arbeite dann mit Miso, mit Zitronengras oder ich gehe in was ganz anderes.
Dann habe ich aber das Kollagen nicht drin.
Doch, immer als Ding. Also ich weiß, was du meinst, aber ich meine vom Geschmack her immer deine Rinderkraftbrühe oder Hähnchen oder
Basis.
Und die kannst du dann abschmecken. Machst du mal mit Sesam, da machst du mal mit Miso. Also man steht da nicht nur da, weil ich bin ja manchmal auch so. Ich denke mir dann, da stehe ich davor und ich mache die Rinderkraftbrühe immer gleich. Aber das ist doch doof. Warum schmeißt du nicht einfach mal Shiitake-Pilze da rein und hast eine ganz andere Tiefe in dieser Suppe und das ist die gleiche Basis. Mhm. Oder du machst Tomaten mit rein, dann hast du ganz was Mediterranes mit Rosmarin. Weißt du wie? Das will ich, dass das hoffentlich bei den Zuhörern auch ankommt. Das
Obwohl ich ganz froh wäre, wenn ich einfach mal selber eine gute Brühe irgendwie hinbekommen würde. Und eine Frage, die ich noch an dich habe, wenn ich mir schon die Arbeit mache, kann ich die denn einfrieren? Also so eine, sagen wir mal, Kollagenbrühe.
Ja, auf jeden Fall. Also das Gute ist, wenn die Brühe, du kannst sie auch im Kühlschrank wirklich sehr gut aufbehalten. Also da passiert nichts, wenn du die eine Woche im Kühlschrank hast. Also wenn die wirklich gut gekocht ist und dann verpackt ist, am Glas am allerbesten zuschrauben, keine Luft dran, dann passiert echt wenig. Oder einfrieren geht tipptopp. Ja, da kann ich einfach auch ein Glas, würde ich jetzt vielleicht nicht nehmen, aber es gibt ja wirklich, ich bin ja ein... Ja, ich darf das immer nicht so sagen. Ich mag vakuumieren, weil vakuumieren ist einfach so was Gutes in der Küche. Ich entziehe einfach den Sauerstoff. Bedeutet, ich kann es einfrieren, habe keinen Gefrierbrand. Ich weiß, es ist mit Plastik nicht optimal, aber es ist einfach ja, das Beste, was du eigentlich
machst. Gibt es da keine wiederverwendbaren Beutel eigentlich bei dieser Vakuumierung?
Das wäre mal eine Idee. Also wenn das jemand kann, der könnte sich gerne bei mir melden. Ich würde das unterstützen. Ich würde das richtig gut finden. Aber es ist halt wirklich in der Küche und gerade wenn du auf Menge produzierst, wirklich gut. Klar kann ich jetzt das auch in Tupperboxen geben, das geht genauso. Aber dann einfach nicht so lang einfrieren, weil dieser Gefrierbrand nimmt so viel Geschmack weg. Also super ist es halt, weil du es einfach portionsweise zu Hause haben kannst. Du musst nicht immer sagen, okay, ich stelle mich jetzt hin, ich mache eine Brühe jetzt und muss dann einen Tag warten, bis ich was essen kann. Kannst es auf Vorrat machen, du hast immer was zu Hause. Sparst dir einfach Zeit, ja, das geht ja jedem so und besser geht's eigentlich gar
nicht. Und mit den Gläsern mache ich ganz normal ein. Also ich fühle und dann also auf den Kopf stellen und so.
Das ist das Allerbeste, wenn du es einmachst. Aber da ist es wirklich wichtig, dass du es danach nochmal einkochst. Also da ist es wirklich nicht so, dass du sagst, wie jetzt, wenn du mal so eine Marmelade hast, dass du die nochmal extra einkochst, sondern bei Fleischgerichten oder bei Fond ist es wirklich ganz, ganz wichtig. Bedeutet, du gibst es in dein sterilisiertes Glas, zumachen und dann wirklich nochmal bei Brühen würde ich fast 1,5 bis 2 Stunden nochmal im Wasserbad, wenn man keinen Einkochtopf hat. Manche haben ja noch von früher diese großen Einkochtöpfe und dann kann man es da sterilisieren. Aber mit dem Glas zugeschraubt nochmal bitte, mindestens bei 90 Grad, mindestens. Also gerne auch.
Ich liebe ja deine Gläsergerichte.
Ja, das ist gut.
Kaufe ich mir regelmäßig.
Finde ich gut.
Weil du mir nicht so ordentlich damit versorgst.
Na, schade. Du hast letztes Mal erst eine Brühe gekriegt. Ich will nichts hören.
Das stimmt allerdings. Ich habe eine sehr gute Brühe gekriegt. Also eine echte Immunbooster-Brühe. Und das kannst du wirklich, muss man sagen. Aber du machst ja viele so in Gläsern und konservierst. Und finde ich sensationell. Es ist auch eine gute Portion dann immer.
Das ist gut, dass man satt wird. Aber das ist halt auch so schön, weil du sagst, okay, du kannst es echt zu Hause super aufbewahren. Mhm. Also da passiert gar nichts. Also, aber es ist wichtig, bei Fleischgerichten immer ganz, ganz wichtig, dass auch ja nichts passiert. Wir wollen ja alle einen gesunden Magen haben und wir wollen uns ja nicht verstimmen. Also wenn ihr das macht und wenn ihr es lang aufhalten wollt, bitte immer einkochen, einkochen und einkochen und hygienisch arbeiten.
So, jetzt zurück zum Kollagen.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Theorie und Praxis haben wir. Zeit, das mal in die Küche zu bringen. Bei unserem Erfolgsrezept der Woche gibt das ganze Wissen maximal gesund und auf den ganzen Geschmack maximal lecker. Das Ergebnis aus der Rechnung heute ist oder sind die Gummibärchen mit Vitamin C. Wie nennen wir die denn? Kollagenbärchen oder so. Oder Beauty-Bärchen.
Ja, für die Beauty-Bärchen. Oh, das finde ich ja ganz süß. Die Beauty-Bärchen. Wie immer, ihr müsst gar nichts mitschreiben. Die Infos und das Rezept gibt's natürlich, wie immer, in den Shownotes. Also, ihr braucht so ungefähr für 30 bis 40 Stück 250 Gramm Hagebuttenmark, Acerola-Mark oder Sanddornmark, was euch am besten schmeckt. Am besten tiefgefroren. Dann ist es laut Achim immer noch am besten verfügbar, das Vitamin C. Also ihr müsst es nicht wirklich lang aufkochen und einfach nur mixen. Dann brauchen wir 80 Gramm Erythrit oder, wenn man möchte, ein bisschen mehr Geschmack, finde ich, Honig. Dann 10 Blatt Gelatine oder 15 Gramm gemahlene Gelatine. Das ist die Kollagenquelle. 2 Esslöffel Zitronensaft gibt nochmal so extra Vitamin C und Säure für den Geschmack, was natürlich auch sehr wichtig ist. Zubereitung. Das Mark wird vorbereitet. Die Hagebutten werden aufgetaut, werden püriert und sehr fein durch ein Sieb gestrichen. Das ist wichtig, weil die feinen Härchen, Kerne, das will einfach keine Hautstücke. Bäh. Dann süßen und abschmecken. Ganz einfach mit Honig oder Erythrit. Erythrit einfach wichtig, dass es aufgelöst wird, sonst kristallisiert es aus und das wollen wir natürlich nicht. Und dann auch noch den Zitronensaft einrühren. Gern auch die Zesten mitverwenden. Das schmeckt natürlich immer noch mal extra, wenn man drauf beißt. Die Gelatine wird eingearbeitet. zubereitet. Bedeutet, sie wird erst eingeweicht, dann wird sie ausgedrückt und in dem warmen Mark aufgelöst. Bitte, ganz wichtig, nicht kochen, sonst funktioniert es nicht.
Nee, ins heiße Wasser, die Gelatine, ne? Sonst hat man so Gelatinesaft.
Wie bei mir früher und ich habe sie nicht mehr gefunden, die Gelatine. Dann wird das Ganze abgefüllt in Silikonformen und dann braucht es so ungefähr 4-5 Stunden und dann ist es wirklich eigentlich schon fest. Wenn ihr keine Silikonform habt, auch nicht schlimm, dann nehmt ihr einfach Eiswürfelformen oder so Eiswürfelpäckchen gibt es ja auch, das ist auch ganz gut. Und dann kannst du es echt super gut rausnehmen und rausdrücken. Also, und wenn ihr noch ein bisschen eine schönere Farbe wollt, einfach ein bisschen Himbeermark dazufügen und probiert mal ein bisschen Apfelessig, einen Schluck, dann verändert es wirklich noch ein bisschen den Geschmack und auch die Farbe. So, und unbedingt 12 Stunden trocknen lassen, ganz wichtiger Tipp, dann hast du die echte Gummibär-Konsistenz.
Finde ich toll. Also wir haben Beauty Gums, Beauty Bärchen heute mit Kollagen und mit Vitamin C.
Kann man jeden Tag eins
Beste
essen.
Beste Verfügbarkeit.
Oder zwei. Ist auch okay.
Ja, dann guck dir halt immer meine Fältchen ganz genau an, weil in Zukunft wirst du die nicht mehr sehen.
3 Monaten sind sie weg, würde ich sagen.
Und der Stöhner beim Aufstehen ist dann auch weg. So.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Damit sind wir schon am Ende unserer Kollagenfolge angekommen, leider. Wir hoffen, ihr könnt jetzt ein bisschen besser einordnen, was davon sinnvoll ist und wie ihr es in der Küche vielleicht auch besser umsetzen könnt.
Genau, wenn ihr aus dieser Folge etwas mitnehmt, dann vielleicht ja auch was aus unserem kleinen Reim. Wir fragen ChatGPT immer, fass uns doch mal das Wichtigste aus dieser Episode zusammen und es ist dabei rausgekommen.
Kollagen wirkt nicht über Nacht, doch gut gekocht entfaltet seine Kraft.
Kein Pulver, das Wunder verspricht, sondern Wissen, Geduld und Zeit am Herdgericht.
Oh. Das war es heute bei Iss, Ernährungswissen mit Biss.
Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Das war Iss, Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.